Ich habe Sie bitten, uns das auszuführen.
Wenn ich so spreche, in dieser Lautstärke, verstehen dann alle genügend. Dem Herrn sei Dank. Ein Thema aus dem Lied der Lieder. Das ist der Wortlaut, die Überschrift des Liedes, das man kurz nennt, das Hohe Lied. Man muss allerdings gesagt werden von Salomo. Denn eigentümlicherweise nennt man auch 1. Korinther 13 das Hohe Lied der Liebe. Das ist nicht schlecht. Das darf man. Aber das Lied, das der Geist Gottes nicht hohes Lied genannt hat, sondern genau Lied der Lieder. König der Könige, wissen wir, was gemeint ist. Herr der Herren, Gott der Götter und so weiter, ist klar. Dann wissen wir aber auch gleich, was hier gemeint ist. Das Lied der Lieder und dann von Salomo. Es ist tatsächlich unter allen Liedern, die das Wort Gottes kennt, die Gott kennt und nennt, das Wunderbarste in den Augen Gottes. Wir haben hier ja das schon näher ansehen dürfen, nicht nur einmal. Ich darf mich wohl kurz fassen, aber das sind Zusammenhänge, die sind der Repetition würdig. Lied der Lieder von Salomo. Da haben wir eine Beurteilung von bekanntesten jüdischen Rabbinern. Die sind folgender Auffassung in Bezug auf dieses Lied der Lieder von Salomo. Als Salomo das Lied der Lieder niederschrieb, ruhte der Heilige Geist auf ihm. Ein Rabbiner mit Name genannt, Rabbi Akiba, schrieb, bezeugte, das Lied der Lieder von Salomo ist das allerheiligste aller Lieder. Der Tag der Niederschrift ist wichtiger als die ganze Welt, schreibt er. Allerhand an Ausspruch. Wichtiger als die ganze Welt. Es ist das Vorzüglichste und das Allerschätzbarste Lied aller Lieder, auch in den Augen Gottes. Ein Bruder, der am Wort diente vor Jahrzehnten, der hat einmal geraten, wenn wir fertig sind mit dem fortlaufenden Lesen und bei Prediger gelesen haben, schlage er vor, dieses Büchlein Lied der Lieder gleich zu überblättern und bei Jesaja weiterzulesen. Was der teure Bruder sich da geleistet hat, ist mir erst heute früh beim neu hineinsehen in diese Zusammenhänge wichtig geworden. ein so Schriftgelehrter und Wortverkündiger wie der betreffende Bruder, ist aber schon längst beim Herrn, dass der vergessen konnte, dass unsere ganze Gottesschrift in den letzten Versen wie aufhört? Wer zu diesen Schriften Gottes etwas hinzufügt, dem werden die Gerichte, die in dem Buch geschrieben stehen, hinzugefügt. Und wer davon wegnimmt, dem wird sein Teil am Lebensbaum weggenommen. Kann der Bruder, ja, zum Glück stehen wir unter dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, der auch dann Gnade übt, wenn nach dem Wortlaut des Gesetzes und dieser Schriften keine Hoffnung mehr wäre. Eigenartig. Und was geschah? Verbot oder Wegempfehlung, Reiz zur Übertretung. Und Bruder Muhl hat dann beschlossen, in seinen Zürcher Versammlungen dieses Lied der Lieder einmal ganz genau, wie man sagt, unter die Lupe zu nehmen. Und so haben wir während etwa 2,5 Jahren nichts anderes gemacht, als dieses Lied der Lieder Wort für Wort, fast Buchstabe für Buchstabe, durchexistiert Freitagabend für Freitagabend. Etwa 1,5 bis 2 Stunden lang. Ja. Und dann sind wir überzeugt worden, was dieser Rabbi wagte auszusprechen, es ist noch viel gewaltiger, noch viel gewaltiger. Und ein Wort Jesu, ausgerechnet ein Wort Jesu, wo sich alle 12 Jünger samt Johannes geärgert haben, als er 4 bis 5 Mal sprach: Wer mein Fleisch isst, hat Leben in sich selbst. Wer mein Blut trinkt, hat Teil an mir. Und wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, also etwa 4, 5 Mal mein Fleisch und mein Blut. Und dann haben sich alle Jünger geärgert. Kurz fasst Jesus dann zusammen: Gar nicht nötig, dass ihr euch ärgert, wenn ich auch so gesprochen habe. Denn auch wenn ich, Jesus, von Fleisch und Blut spreche, und er, Jesus, ist ja das personifizierte Wort Gottes. Auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Das Fleisch nützt nichts und das Blut selber auch nichts. Oh, oh, oh. Ja, und jetzt die Frage für uns. Wenn wir aber beten: Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Blut mich gereinigt hat von allen meinen Sünden, kann dann das Gott gleich wohl hören? Selbstverständlich, weil der Heilige Geist sofort transformiert, wie er es versteht und wie es richtig ist vor Gott. Nämlich so, wie die Summe der Fleischorgane an unserem Leib den Körper, die Gestalt ergeben. So versteht die Schrift das Fleisch Jesu Christi nichts Geringeres als die Gleichgestalt Gottes, die er hatte. Was hat er mit der gemacht? Nicht als einen Raub festgehalten, lesen wir, sondern sie ausziehen lassen, diese Gestalt als Brot Gottes brechen lassen. Und was ist dann passiert? Weil wir gleichzeitig lesen, in ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit, in dieser Gottgestalt, leibhaftig. Und in dieser Gottgestalt, sein Blut, sagt das ganze alte Gesetz von den Tieropfern, das Blut bedeutet die Seele. Aha. Spielt bei der Erlösung die Seele Jesu Christi eine Rolle? Welche Frage? Er hat seine Seele wohin ausgeschüttet? In den Tod, in die Gewalt Satans. So steht geschrieben. Seine Seele, denn Satan hatte die Gewalt des Todes vollständig inne. Bildlich gesprochen, er ist der Kerkermeister, der alle Seelen, die gesündigt haben, mit Recht in seine Gewalt beanspruchen konnte. Genau nach dem Gesetz vom Sinai. Wes Seele sündigt, die muss sterben. Aha. Und damit alle Seelen, die nun da verhaftet sind, im Totenreich, in der Gewalt Satans, frei werden können, war Jesus bereit, seine Seele auszuschütten in seine Gewalt. Mit einem Eidschwur hat Satan ihm geschworen, ich weiß, was ich sage, bitte, ich kann aber hier nicht die Bibelstellen erwähnen, ich kann es nur bezeugen, ihm geschworen, Gott geschworen, wenn die Seele deines Heiligen in meiner Gewalt ist, dann sind alle anderen Seelen frei. Los. Entlasse ich meiner Haft aus dem Scheol. So. Er meinte natürlich, wenn die Seele des Sohnes Gottes in seiner Gewalt sei, dann habe er sogar Gott noch, den Vater noch in seiner Gewalt. Unheimliche Dinge sind das. Bitte, liebe Geschwister, dass wir heute in der letzten Gottesstunde von den letzten Jahrzehnten leben, wo gleichzeitig Weizen voll ausreift, und gleichzeitig auch das Unkraut Satans und der Dämonie alles ausreift völlig. Deshalb reicht Gott uns letzte gewaltige Erkenntnisse da. Und wenn wir heute Abend nun Dinge in dem wunderbaren, unter dem wunderbaren Thema hineingeführt werden in gewaltigste Zusammenhänge, von denen wirklich gilt, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz gekommen sind, hat Gott denen bereitet, einfach die ihn lieben. Uns aber, die wir ihn lieben, hat er den Geist gegeben, der alle Dinge erforscht, auch die Tiefen Gottes. So. Und deshalb seien wir heute Abend auf alles gefasst. Wollen aber treu bleiben, dann auch allem glauben, was geschrieben steht. Denn der davon wagt nicht etwas zu bezeugen, wovon er nicht mindestens zwei oder drei Zeugen im Worte Gottes hat, die die Dinge bestätigen oder nicht nur bestätigen, was ich sage, sondern dass das, was ich bezeugen darf und muss, eben Aussprüche Gottes sind. Lied der Lieder, das wunderbarste Lied von Salomo. Salomo, Darsteller Jesu Christi, haben wir hier auch schon gehabt, ganz kurz aufgezählt. Erstens, Salomo heißt der Friedefürst. Wer ist der Wahrhaftige? Jesus Christus. Er ist der König von Israel. Wer ist der wirkliche König von Israel? Jesus Christus. Er ist unter allen Königen der Herrlichste. Nur Jesus Christus. Er hat den besonderen Namen bekommen von Gott, Jedidja, das heißt der Liebling des Herrn, das ist auch Jesus Christus. Er war der Weiseste von allen Menschen. Der Weiseste wirklich von allen heißt wieder Jesus Christus. Und so können wir weiterfahren. Seht, was Herrlichkeit betrifft, seht die Lilien des Feldes. Jesus, wahrlich, eine von ihnen übertrifft an Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Salomo war nicht gekleidet wie eine von diesen. Also, in jeder Hinsicht, Salomo stellt Christus dar, in diesem Lied der Lieder, und die Sulamit, die Geliebte, heißt die zum Frieden gebrachte, die Sulamit, ist jede Seele, die den Herrn Jesus liebt, ist jede kleine Versammlung hier, wir sind eine Sulamit, zum Frieden gebracht, jede Gemeinde Jesu Christ ist eine Sulamit, die Tochter Zion ist eine Sulamit und ganz Israel und dann einmal die ganze Menschheit und auch wir als Gesamtheit, Glieder am Leibe des Christus. Ich, Paulus, beziehe das große Geheimnis, das Gott gesetzt hat zwischen Mann und Weib auf Christus, und die Ekklesia und die Versammlung, deren Glieder wir sein dürfen. Also wir sind, wie Paulus als gleichsam als Eliezer Gottes, im Auftrag Gottes des Vaters, eine Braut suchte für den Sohn. Wer hat das mal gemacht? Der Chefknecht Abrahams, Eliezer. Hat er eine gefunden, eine ganz wunderbare. Ja. Also, so darf Paulus schreiben, ich habe euch, jetzt wieder Glieder am Leibe des Christus, als eine reine Jungfrau einem Manne verlobt. Also das ist der Eliezer Gottes im Neuen Testament, Paulus. Wir sind also mit Christus schon verlobt. Aber bitte, auf der vollkommenen Höhe des dreifachen Willens Gottes. Wir, Weib, Mann, Weib. Auf der Ebene des wohlgefälligen Willens Gottes ist Israel, ist er der Mann und Israel das Weib. Und auf der niedrigen Stufe im Vorhof, das ist buchstäblich Mann und Weib hier auf der Erde. Also, und jetzt haben wir den ersten Vers nach der Überschrift, Vers 2. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Ja, das sind die Tempel. Der Rätsler unter uns sowieso schon lang dieser Meinung, nicht? Aber bitte, was versteht denn die Schrift unter Wein? Den Kelch der Segnung, den wir segnen, was ist denn da drin? Der Wein? Wer ist denn der wahrhaftige Weinstock, bitte, liebe Geschwister? Haben wir etwas gegen den? Darf der kein Wein produzieren etwa? Fällt dir gerade noch. Der produziert die wunderbarsten Weinsorten, die wir uns gar nicht vorstellen können. Dieser wahrhaftige Weinstock. Und dann sollen wir ja noch Reben sein an diesem Weinstock. Ne? Und wir sollen noch Wein produzieren. Ja, freue mich schon drauf. Ne? Und was für Wein? Wunderbar. Und da heißt es im Hohen Lied an einer Stelle, esset Freunde und trinket euch fröhlich, Geliebte. Steht so etwas in der Bibel, Bruder Muhl? Ja, schon längst steht so etwas in der Bibel, aber wir Frommen sind viel zu fromm, um hier mitschwingen zu können, an dem, was der Heilige Geist hier versteht. Schon ist bei der Hochzeit von Kana der Wein ausgegangen, Und was leistet sich der Herr Jesus, ausgerechnet der Herr Jesus, noch unter Gesetz, was leistet sich der? 6 steinerne Krüge, leer, hohl, 6000 Jahre ohne Wasser und ohne Wein, nicht heißt das so. Füllet die mal mit Wasser, kaum geschehen, der Speisemeister probiert, sagt er, so etwas, so einen Wein habe ich noch nie gehabt. Nicht? Und dann, ja, und dann begann die ganze Hochzeitsgesellschaft neu zu trinken, zu essen und zu trinken. Und wurden natürlich in einer wunderbarsten Weise fröhlich. Fröhlich. Und wir, traurigen Brüder, Eisheilige vom Norden, bitteschön, bitteschön. Da kommen wir nicht. Wenn wir noch so, solange wir noch so eingestellt sind, so eisheilig, ne? Da gehören wir dann zu denen, dargestellt bei der Hochzeit des reichen Mannes, also Gottes, weil alle hohen Fürstlichkeiten den Besuch bei der Hochzeit des Sohnes abgesagt haben, lädt er ein, alle von den Hecken und Zäunen, ja, die traurigsten Geschöpfe, die wurden natürlich beim Eingang ausgezogen, die alten Kleider, die Lumpen weg, und dann bekam jeder ein hochzeitliches Kleid. Aber da kam auch einer, der fand, ich bin ja ohnehin schon sauber gekleidet, nicht? Der meint, er könnte da nur so hereinspazieren, und dem wurde dann scharf die Tür gewiesen. Du bist hier nicht am Platz, mein Lieber. Also bitte, in unserer Frömmigkeit nicht vor dem Herrn erscheinen wollen, sondern nur in dem Geschenk der Gnade. Jetzt, er küsste mich mit den Küssen seines Mundes, da haben wir ja schon, das ist ja so eine seelische Seele da, die, er küsste mich mit den Küssen seines Mundes. Bitteschön, bitteschön. Ihr irrt, würde Jesus uns Sadduzäern da wieder mal sagen, ihr kennet die Schrift nicht und wisst nicht, was geschrieben steht. Ihr irrt, und wir auch, wir Frommen. Nämlich, was steht denn, nehmen wir Gott, Moment, Petrus 5, Vers 14, nicht aufschlagen, ich weiß auswendig. Sag's gleich mal griechisch. Aspasaste allelus enphilemati agapes. Heißt auf Deutsch, grüßet einander mit dem heiligen Kuss der Gottesliebe. Da sind wir viel zu fromm, das zu praktizieren. Was steht da? Grüßet einander mit dem heiligen Kuss der Gottesliebe. Petrus. Das ist aber Petrus nicht allein. Paulus schreibt auch am Ende eines Briefes, so sind etwa 3 Mal im Neuen Testament. Weiter. Psalm 2, Vers 12. Was steht denn da? Küsse den Weg, den Sohn, solange er auf dem Wege ist, damit er nicht zürne. Ist das eine seelische Angelegenheit, den Sohn zu küssen? Kaum. Ihr versteht, seelisch, das ist neutestamentlich negativ geladen, nicht geistlich. Psalm 85, Vers 10. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Gnade und Wahrheit, wenn Gott an uns handeln würde, nur nach nackter Wahrheit, wie wo wir immer daherkommen, dann wäre keiner von uns hier heute Abend. Aber warum? Gnade und Wahrheit. Lesen wir nicht, er kam voller Gnade und Wahrheit. Wunderbar. Und jetzt das nächste, im gleichen Atemzug. Gerechtigkeit wehe uns, nicht? Gerechtigkeit und Friede, Salomo, haben sich geküsst. Ist das nicht wunderbar? Ist das auch geistlich zu verstehen? Gerechtigkeit, da wäre es um uns geschehen, aber er ist unser Friede, er ist unser Salomo, haben sich geküsst. Wunderbar. Und jetzt kommt Salomo, habt hier wieder selber die letzte, die wunderbarste Ergänzung zum göttlichen, geistlichen Küssen. Dann verstehen wir sie und schämen uns, dass wir die als seelische Tante abgetan haben. Die Lippen küsst, schreibt Salomo, und zwar in Sprüche 24, Vers 26. Die Lippen küsst, wer richtige Antwort gibt. Haben wir den Herrn auch schon gebeten um eine richtige Antwort in Bezug auf brennende Herzensfragen, die die Bibel uns aufwirft, auf Probleme im Worte Gottes? Aha. Liebe Geschwister, hinterher dürfen wir feststellen, wir waren schon gelegentlich von unserem wunderbaren Herrn geküsst worden, immer wann, wenn er uns aus seinem Wort auf eine brennende Herzensfrage die richtige Antwort gegeben hat. Dann hat er uns geküsst. Verstehen wir sie jetzt? Er bittet sie, er, Jesus Christus, Salomo, der wirkliche Friedefürst, küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Also ich will von niemand anderem mehr Antwort als nur noch von Jesus Christus. Ja, an wen ist denn die Frage oder die Bitte gerichtet? Er küsse mich. Die Bitte geht ja an den Vater. Lieber himmlischer Vater, er, dein Sohn, küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Lieber Vater, ich will von niemand anderem mehr eine Antwort auf alle brennenden Fragen und Probleme in unserer Bibel, in unserem Gotteswort, als nur noch von ihm, von Jesus Christus, deinem wunderbaren Sohn. Ja, jetzt haben wir ja noch nicht einmal genippt am ersten, zweiten Vers. Nicht? Jetzt haben wir aber eine Ahnung, was da bei diesem Fleisch und Blut, nach Fleisch und Blut riechenden Büchlein, nicht? Ja, bitteschön, dass einer aus der Bibel rausgefegt hat, nicht? Ein frommer Mann. Ja. Dürfen wir eine Ahnung haben. Und jetzt kommt das Wort, denn deine Liebe ist besser als Wein. Wein ist seine Seele, haben wir gelernt, wunderbar. Aber seine Liebe ist noch wunderbarer als seine Seele. Denn die Liebe ist ja das Größte, Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe, das Größte unter ihnen. Und jetzt das Wort. Zuerst noch Vers 3. Lieblich an Geruch sind deine Salben. Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Lieblich an Geruch sind deine Salben. Manche sicher haben gedacht, warum so ein Thema, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name? Weil Johannes in seinen Briefen schreibt, ich zitiere zwei wichtige Aussagen kurz, die wir noch aufschlagen werden. Ihr Kinder Gottes, ihr habt die Salbung und wisset alles. So, wer von uns weiß alles? Wer? So schreibt doch Johannes. Und wisset alles. Also, dann hat Johannes doch nicht recht. Oder fehlt es wieder mal bei uns? Zweitens, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand unterrichte. Ja, und sagt ja Bruder Muhl, in dem Fall kannst du ja gleich dich auch hinsetzen. Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand unterrichte. Ja, sind wir jetzt in Verlegenheit? Ich hoffe sehr, ne? Und freue mich jedes Mal mit besonderer Freude, wenn ich beim Lesen des Wortes wieder in eine möglichst große Verlegenheit komme. Ne? Warum? Denn das sind wirklich die Gelegenheiten Gottes, um uns zu zeigen, dass sein Wort gerade dort, wo es am meisten kritisiert und unter den Tisch geworfen wird und abgelehnt wird, dass es gerade dort am wunderbarsten ist. Und wenn Salomo schreiben darf, im Schatten die Weisheit. Wir haben gelernt, Schatten ist nur eine dunkle Angelegenheit, ist weder fest noch flüssig noch gasförmig. Nur eine dunkle Angelegenheit. Gibt es in unserer Bibel, besonders im Alten Testament, dunkle Angelegenheiten? Ja, nach theologischer Lehre sowieso, nicht? Also moralische dunkle Angelegenheiten und ethische und weiß was alles. Ja. Gerade dort in diesen dunklen Angelegenheiten hat Gott seine Weisheit so verborgen, dass die Kritiker Gelegenheit haben, mit Recht, wie sie meinen, beweisen, da kann es ja nicht stimmen, da ist ein Widerspruch und so weiter. Dummes Zeug, also das soll Wort Gottes sein. Gut, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Jetzt lieblich an Geruch sind deine Salben, wir haben es gehört. Ihr habt die Salbung, wisst alles und bedürft nicht, dass jemand euch belehrt, wir kommen darauf zurück. Bitte nur, wie wichtig das ist. Alles, was der Heilige Geist, die Salbung ist der Heilige Geist. Wir kommen dann und hören Paulus, was er uns von Salbung zu sagen hat. Alles, was wirklich Heiliger Geist ist, der wirkt, ist alles lieblich. Da ist nicht mehr die Rede vom Gericht und der und so weiter und so weiter. Er überführt mit Worten des Gesetzes und Dinge von Aussprüchen heiliger Engel, die Gott genehmigt hat, dass sie ins Wort Gottes aufgenommen worden sind. Alles, was der Heilige Geist wirkt, ist lieblich an Geruch. Ist unser Gott auch? Hat er das Bedürfnis auch nach Wohlgerüchen? Dank saget alle Zeit für alle und so weiter, ein lieblicher Geruch und für unseren Gott. Ein lieblicher Geruch für unser Gott. Jetzt, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Was sie jetzt da zum Ausdruck bringt, nämlich Gottgestalt ausgezogen, was geschieht jetzt? Diese Fülle der Gottheit, die in seiner Gottgleichgestalt wohnte, als Gefäß, die Gottgestalt. Die Gottgestalt wird gebrochen als Brot Gottes für das Leben einer verlorenen Schöpfung. Was passiert, wenn das Gefäß zerbrochen wird? Was passiert dann mit dem Inhalt? Wird ausgeschüttet ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Das heißt, die Fülle des Heiligen Geistes, die in Jesus Christus, Fülle Gottes, wohnte leibhaftig in der Gottgestalt, ist jetzt ausgegossen. Zu welchem Zweck? Dürfen wir jetzt das ausgegossene Salböl, den Heiligen Geist? Ist da mit Heiligem Geist bei uns etwas passiert? Ist er ausgegossen in unsere Herzen? Bitte? Wagen wir kaum Ja zu sagen. Ja, bitte. Aber wir nehmen nicht, nicht? Wie Salomo sagt, ich sage es zum 70. Mal, hat der Faule seine Hand ausgestreckt in die Schüssel, um was zu holen, zu messen. Zu faul ist er, sie an den Mund zurückzuführen. Ja. Du Salomo, so einen habe ich noch nie gesehen, ihr auch nicht. Nicht? Ja, ich selber. Bruder Geier, Bruder Heller, Pfarrer Böhmerle und Ströter und wie die alle, die Gottesmänner hießen von damals, nicht, habe ich gehört und gelesen und wunderbar, wunderbar. Aber was ich genommen habe, die meiste habe ich liegen lassen, ne? War zu faul, das jetzt innerlich im Herz zu nehmen, zu essen und zu trinken und jetzt im Herzen zu bewegen, bis es mein Besitz geworden ist. Und das geht es hier. Also auch hier, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Was, wie ist dann sein Name? Salomo, Friede, Friedefürst, Friedereiche und dann noch wie? Was heißt denn Christus? Der Gesalbte? Ja, was nützt es, wenn er voll Salbung, voll Heiligen Geistes ist? Und wir haben nichts davon? Ja, jetzt ein ausgegossenes Salböl. Gott Gestalt brechen lassen als Brot Gottes, Gestalt und seine Seele ausgeschüttet in den Tod, damit wir sie trinken können. Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Jungfrauen. Wunderschön. So gute Riechflächen. Ich schließe hier ab. Nein, noch ein Wort kommt dann. Im Hohenlied, Nummer 2. Hiob, bei seiner Wiederherstellung, bekam er wieder 7 Söhne und 3 Töchter. Und eine der 3 Töchter hatte den Namen, wer sagt's gleich? Schminkbüchschen. Da steht sowas auch in der Schrift, ausgerechnet bei Hiob nach seiner Wiederherstellung. Ich hatte auch 3 Töchter, aber nur 4 Söhne. Und eine davon war auch ein Schminkbüchschen. Die habe ich Schminkbüchsen sein lassen. Seid ihr mir böse? Nö. Also, und jetzt Hohelied 1, noch Vers 12. Nein. Ah ja. Als der König an seiner Tafelrunde saß, gab meine Narde ihren Duft. Kennen wir so etwas? Wann nur gibt eine Narde den Duft? Wenn das kostbare Alabastergefäß zerbrochen wird. So. Und jetzt, wer ist sie, diese Geliebte, mal vorerst bei Salomo buchstäblich? Ausgerechnet eine Tochter des Pharao. Also unter allen Frauen auf dem ganzen Erdenrund, nach dem Gesetz, diejenige Frau, die er zuletzt hätte nehmen dürfen. Denn Ägypten ist hamitischer Herkunft. Alle Pharaonen sind Hamiten, also eine Tochter von den höchststehenden Hamiten, Fürsten der Pharaonen. nimmt er eine Tochter des Pharao. Das war seine Frau, ist seine Sulamit geworden. Eine Tochter des Pharao. So. Darf ja nicht weiter stehen bleiben. Vers 9. Einer Stute an des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Herdengenossin. So spricht Salomo sie an. Was? Einer Stute, ein weibliches Pferd, ne? An des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich. Griechische Übersetzung im Alten Testament, einer Schwalbe an des Pharao Prachtwagen. Natürlich, wenn ein Pferd so elegant daherkommt, kann man das auch vergleichen mit einer Schwalbe, nicht wahr? Liebe Geschwister, was ist unser Gotteswort für ein Wort? Da verschwinden alle unter allen Tischen die ganze übrige Weltliteratur gegenüber unserem Gotteswort. Allerdings Altes Testament Hebräisch, Neues Testament Griechisch. Mit allen Varianten, die es im Griechischen da gibt, so wie ich sage, wie unsere Komponisten, denen nicht übel genommen wird, wenn sie verschiedene Variationen vom gleichen Thema gebraucht haben, so auch wir im Neuen Testament. Jetzt nur noch eine zweite Stelle, hier im Lied der Lieder, Kapitel 4, Vers 10, Hohelied 4, Vers 10. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein. Und der Duft deiner Salben als alle Gewürze und so weiter mit einem Schlusswort hier. Das Lied der Lieder ist im ganzen Worte Gottes und unter allen Liedern, wie der Rabbiner sich Mühe gab, es zu beschreiben, den Vers. Das Wort Gottes stellt Aussprüche Gottes dar, wie nur der Heilige Geist menschliche Worte, sie seien Hebräisch oder Griechisch, so wählen kann, dass sie gefüllt sind mit unendlichen Gotteswerten. Und zwar lieblichster Art, wunderbarster Art, verherrlichster Art. Lied der Lieder geschlossen, habe jetzt reichlich Zeit verwendet. Und jetzt hören wir Paulus in 2. Korinther 1, Vers 20 bis 22. Vers 20, altbekannte Stellen. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm, in Christo, ist das Ja und in ihm das Amen. Gott zur Verherrlichung durch uns, der uns aber mit euch befestigt, erstens in Christum und uns gesalbt hat, aber auch schon gelesen. Sind wir also auch Gesalbte? Wissen wir, haben wir eine Ahnung mit was? Und was Salbung in der Schrift für eine Bedeutung hat? Und hat, erstens sind wir mit Christus befestigt, erstens. Zweitens hat er uns gesalbt durch Gott. Drittens, der uns auch versiegelt hat. Also diese Salbung mit Heiligem Geist, mit der sind wir noch versiegelt. Wer kann diese Siegel lösen? Zum Glück nicht einmal wir selber. Versiegelt noch nicht genug und hat uns noch das Pfand des Heiligen Geistes gegeben. Vierfache Sicherheit. Befestigt, gesalbt, versiegelt, noch ein Pfand für alles. Sind wir zufrieden? Ho, warum ruft niemand Halleluja? Weil wir zu fromm sind. Zu schön brav. Nicht die Stelle haben wir schon wie oft gelesen? Wie oft überlesen? Nicht genommen, nicht gegessen und nicht getrunken, solche Worte. Also gar nicht im Besitz dieser wunderbaren Tatsachen Gottes geworden. Hand in die Schüssel ausgestreckt, wunderbar, 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 aber gar nicht genommen und nicht gegessen. Dann gibt es auch keine Verdauung nicht mehr. Dann haben wir die bekannte Stelle in Epheser 1, Vers 13 und 14. Ganz kurz, nachdem ihr, Epheser, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, geglaubt habt, also wir haben gehört, haben geglaubt, was ist passiert? Schon sind wir versiegelt worden, bestätigt mit was? Mit dem Heiligen Geiste der Verheißung. Jetzt haben wir so viele der Verheißungen Gottes es gibt. Liebe Geschwister, wissen wir auch, dass das ganze Alte Testament das Wort Verheißung gar nicht kennt. Könnt ihr jede Konkordanz nachschlagen, die beste und die ganze Bibel im Hebräischen durchlesen? Ihr findet das Wort Verheißung im Alten Testament überhaupt nicht. Ja, so, und es gibt so viele, es der Verheißungen gibt. Ne? Sind alle Ja und Amen. Erst das Neue Testament erhebt Zusagen Gottes an Adam, an Noah, an Henoch und Abraham und so weiter. Erst das Neue Testament erhebt die Zusagen Gottes zu Verheißungen. Zu Verheißungen. Gott zur Herrlichkeit durch uns. In Christus, als der Vater dem Sohn im Vorgrundlegen der Welt alles geoffenbart hat, dass er Lamm Gottes sein müsse, sonst gibt es keine Schöpfung, hat er Ja, Vater, gesagt. Und wenn er eines Tages eine dritte, letzte Schöpfung dem Vater vollendet, verherrlicht zurückgeben wird, wird er Amen sagen. Und bis es soweit ist, hat Gott was für Mitarbeiter Jesu Christi gewählt? Alle Glieder. Die Hoffnung, der Glaube, Glaube, Hoffnung, Liebe, nur die drei hören nie auf. Und unter den drei ist die Liebe die größte, denn sie glaubt alles und sie hofft alles. Ich kann aber nur was hoffen. Was wieder neu verheißen ist, was wir noch nicht haben. Und da die Hoffnung nie aufhört, wird es vielleicht doch mal langweilig. Und glauben kann ich auch nur das, was ich nicht mit den mit meinen fünf Sinnen wahrnehmen kann. Erst dort beginnt der Glaube, der vor unserem Gott erst als Glaube akzeptiert wird. Erst dort, wo unsere fünf Sinne glatt, hundertprozentig versagen. Das ist erst der Glaube. Das ist dann nicht unser Glaube, sondern unser Glaube heißt Jesus Christus. Er ist der Glaube Gottes, der uns geschenkt ist. So, jetzt kommen die Worte des Johannes, nur um Zeit zu gewinnen. Also ich lasse mir Zeit, aber die beiden Aussprüche bei Johannes, die Stellen sind, ohne aufzuschlagen, 1. Johannes 2, Vers 20 und Vers 27. Einmal, ihr habt die Salbung, liebe Kinder, und wisset alles. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand belehre. Das sind die zwei Verse, die ich genannt habe, bei 1. Johannesbrief. So, und jetzt, ihr wisset alles. Antwort nur wieder aus unserem Gotteswort. Ihr wisset alles. Erster Punkt, erste Antwort heißt, an jenem Tage, spricht Jesus, werdet ihr mich, wie viel fragen? Nichts fragen. Wie steht es dann mit alles Wissen? Aha. In dieser Salbung des Versiegeltseins mit dem Heiligen Geiste ist schon alles drin, was wir nun wachstümlich zur Kenntnis nehmen dürfen. Aber wir haben es schon. So redet der Geist. Der sieht immer schon wieder die vollendete Tatsache. Es gibt eine neutestamentliche Gemeinde, die nenne ich, die unter allen Gemeinden im Neuen Testament, besonders denjenigen, die Paulus bedient, die Kolossalgemeinde, wie heißt die? Brief an die Kolosser. Was ist denn eine Kolossalsäule? 2 Meter Durchmesser und 100 Meter hoch und sowas. Wissen wir auch, dass beim Eingang des Herrlichkeitstempels bei Salomo 2 solche Kolossalsäulen waren, stunden. Wenn ich hab's so im Gedächtnis, braucht jetzt hier nicht aufs Maß genau zu stimmen, 8 Meter tief fundiert und etwa 70 Meter hoch. Da war ein Riesenturm, Eingang dieses Tempels. Und die Säulen waren gegossen worden am Jordan und dann heraufgeschleppt nach Jerusalem da. Und dann aufgestellt. Eine hieß Boas, in ihm ist Kraft. Und die andere Säule hieß Achim. Achim, auch in ihm ist Stärke. Also, diesem Kolossum, denen er ja wunderbarste Dinge wieder bezeugt, kolossal Offenbarungen schenkt. Dann schreibt er, ihr Kolosser, was ist denn los mit euch? Ihr benehmt euch ja, als lebtet ihr noch in dieser Welt, in dieser Schöpfung, in diesem Kosmos. Was? Ja, und wir hier. Der steht auch davon, wie wenn er noch in dieser Welt leben würde. Liebe Geschwister, das sind unsere Glaubensgehorsamsleistungen, dass wir unserem Gott die vernünftigerweise unmöglichen Dinge als bare Münze abnehmen und essen und trinken. Und dann haben wir es. Vor Gott existiert die ganze gegenwärtige Schöpfung nicht mehr. Für ihn ist schon alles neu geworden. Vor ihm ist schon alles neu. Ihr Kolosser, ihr benehmt euch, als lebtet ihr noch in diesem Kosmos, in dieser Schöpfung. Ja, wie sollte es dann sein bei den Kolossern? Was sollen sie suchen? Wie sie hier in dieser Welt freundlich sein sollen und so weiter. Was sollen sie suchen? Wo sollen sie überhaupt suchen? Hier unten in dieser Schöpfung suchet was? droben ist, wo wer ist Christus, das ist nicht mehr in dieser Schöpfung, das ist wirklich in der Unendlichkeit Gottes. Mitten in dem Licht, wo niemand zukommt, sind wir zu Hause. Euer Leben, ihr Kolosser, ist ja mit Christus wo verborgen? In welchem schönen Himmel? Mit Christus verborgen in Gott, mitten in dem unzugänglichen Licht, wo niemand zukommt, sind wir zu Hause. Also wir sollen jetzt nachsinnen, was mit Christus in Gott verborgen ist. Antwort: Die Stiftshütte, Tempel von Salomo, Tempel Ezekiel, Neues Jerusalem. Alles, was geschrieben steht, jede Einzelheit, Farbe, Form, Material, Duft und so weiter, bei der Stiftshütte, Maße, alles. Salomo, wie der Tempel dort beschrieben wird, komme aus dem Staunen nicht heraus. Tempel Ezekiel ist so groß wie eine ganze Stadt, der kann gar nicht im tausendjährigen Reich in Jerusalem stehen, der steht etwa 50 Kilometer nördlich, da steht alles genau geschrieben, wie das sein wird. Alle diese Darstellungen, Beschreibungen im Worte Gottes von der Stiftshütte, Salomo, Ezekiel, sind alles Dinge, die letzten Endes im Uroriginal mit Christus in Gott verborgen vorhanden sind. Denn als ich Architekt las im neuen Jerusalem, fand ich keinen Tempel und dachte, aber sowas gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Keinen Tempel. Ja, nur weiterlesen. Denn Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Aha. Also wenn wir wissen wollen, was in Gott und in Christus vorhanden ist, haben wir was zu machen. Bei Mose in der Stiftshütte mal nachzulesen, nochmal und dort, Wort für Wort, Farbe für Farbe, Maß für Maß, Material für Material uns öffnen zu lassen. Und dann merken, was? So wunderbar ist bei dir, Vater, in dir, mit Christus in dir verborgen. Also so lebendig. Also erste Antwort, an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Zweite Antwort, der ähnlich. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wer ist der Er? Der Vater. Da redet die Schrift gerade vorher vom Vater. Niemand hat je den Vater gesehen, aber ihr werdet ihn, den Vater, sehen, wie er ist, hat aber eine Vorbedingung. Denn wir werden ihm gleich sein. Ei, haben wir das auch schon gelesen? Mit wem werden wir gleich sein? Kann der Sohn Jesus Christus sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater? Kann dann der ehemalige Arthur Muhl sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater? Entschuldigt, ich kann nichts dafür, aber es ist so. Du auch, ihr auch. Soweit ihr den Herrn Jesus lieb habt. Ja, haben wir das schon mal gegessen? Nee, viel zu frech, kommt gar nicht in Frage. Das wäre ja Vermessenheit. Nein, das ist glatter Unglaube, Glaubensungehorsam. Jetzt habe ich auch noch bald geschumpfen genug. Nee, nicht geschumpfen genug. Wir werden, denn erst wenn wir ihm, dem Vater, wie der Sohn, gleich sein werden, erst dann können wir ihn sehen, wie er ist. Vorher würden wir gleich zerschmelzen in nichts. Drittens, Paulus an Timotheus, beachte, was ich dir sage, mein junger, treuer Mitarbeiter Timotheus. Timotheus heißt, wie wir schon längst wissen auf Deutsch, Ehre Gott. Wir alle wollen doch Gott die Ehre geben, dann sind wir alles Timotheus. Timotheus, ein echter Sohn im Glauben, beachte, was ich dir sage. Das hat der Herr damals, als ich noch ein Jüngling war, im Glauben ins Herz hinein geredet. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Das saß da drin. Herr, ich danke dir. Du wirst mir, dem Arthur Limoul, Verständnis geben in allen Dingen, habe ich gegessen. Habe ich recht getan? Merkt ihr ein bisschen davon? Dann wurde man immer dümmer, immer noch dümmer, um noch besser allem glauben zu können, was geschrieben steht. Viertens, da schlagen wir jetzt auf, Sprüche 28, Vers 5.
Verstehen das Recht nicht.
Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Erster Teil. Weiter.
Die aber Jehova suchen, verstehen alles.
Aha. Die aber Jehova suchen. Nur suchen. Verstehen wie viel? Alles. Ja. Zuerst jetzt mal, böse Menschen verstehen das Recht nicht. Ist Achtung. Was denken wir jetzt, wenn wir lesen, böse Menschen verstehen das Recht nicht? Dann denken wir an alle anderen, wir Heuchler. Und dann ist das schlimmer bei uns vor Gott als bei all den Bösen da. Aber stimmt mal. Warum hat Jesus in seinen Niedrigkeitstagen mit den Volksmengen nur in Gleichnissen geredet? Weil der Heilige Geist es schon vor Grundlegung erforscht hatte. Die ganzen Volksmengen dachten nicht einmal daran. Den Gott ihrer Väter überhaupt nur zu suchen, nicht mal zu suchen. Denn sie haben bitte ihre Augen geschlossen und ihre Ohren verstopft und ihre Herzen sind dick geworden. Kann ich die Augen schließen, wenn ich will? Kann ich den Rollladen runterlassen, wenn ich will? Das ist meine Sache, bitte. Ihre Augen haben sie geschlossen, ihre Ohren dick gemacht, damit sie nicht etwa hören und verstehen. Also die haben direkt was noch für was gesorgt. Von den Herrn suchen schon gar keine Rede, das Gegenteil haben die noch gemacht. Deshalb hat Jesus nur in Gleichnissen mit ihnen gesprochen. Damit einmal das Gericht über sie. Denn was musste sich jene Generation in den Tagen Jesu, gerade die ganz Frommen dort, was sagen lassen? Erstens, ihr Schriftgelehrten, Pharisäer, Huren und Zöllner werden vor euch ins Reich Gottes eingehen. Nummer eins. Oh. Und zweitens, redete er in Gleichnissen mit ihnen, nur in Gleichnissen mit den Volksmengen, damit das Gericht über sie, die Volksmengen, nicht noch furchtbarer werde. Wahrlich, ich sage euch, Männer von Sodom werden aufstehen und euch und diese Generation, und dann also anklagen. Denn Sodom und Gomorra haben nicht die Hälfte gesündigt wie ihr in Jerusalem. Männer von Ninive werden aufstehen und euch anklagen. Sie taten Buße auf die Worte des Jona und so weiter. Um das Gericht über diese Generation in den Tagen Jesu noch möglichst barmherzig machen zu können, redet er nur in Gleichnissen. Dann, wenn sie es nicht verstanden haben, waren sie ein Stück weit noch entschuldigt, nicht wahr? Also so. Und nun, die aber den Herrn suchen, verstehen alles. suchen wir den Herrn. Er hat uns längst schon gefunden. Aber, wie war's? Ich hatte als Zögling im Waisenhaus in Schaffhausen, ich habe meinen leiblichen Vater überhaupt nie gesehen. Meine Mutter war bald in der Fremde, hat andere Kinder erzogen. Mich dann ins Waisenhaus mit etwa 10 Jahren gesteckt in Schaffhausen. Hatten wir aber wunderbare Waiseneltern. Kirchlich gläubig, das war damals noch etwas. Einen prächtigen Pfarrer, wo ich konfirmiert worden bin, Konfirmandenunterricht hatte. Wir hatten am Morgen eine Morgenandacht von 10 Minuten und dann Frühstück, ein Stück Brot und Kaffee, dann in die Schule entlassen, Mittagessen, Hause, 4 Uhr zurück, abends, Teller Habersuppe und Stück Brot, aus, um 8 Uhr ins Bett, die Lehrlinge um 9 Uhr, Sommer und Winter, morgens 5 Uhr raus, seine Arbeit gemacht und so weiter. Aber vor dem Frühstück 10 Minuten Bibellese und Gebet des Waisenvaters. Abends nach dem Abendessen 10 Minuten Bibellesen und Gebet des Hausvaters. Wir waren etwa 25 Buben und 25 Mädchen. Und dann gingen alle der Reihe nach abends beim Hausvater und den Hauseltern vorbei. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Hinterher habe ich festgestellt, ich sage es hier zum 7. Mal, wir hatten Waiseneltern, wir hatten viel mehr von Erziehung und Eltern als viele Kinder heute, die ihre eigenen buchstäblichen Eltern haben, meinen zu haben. Ganz wunderbar. Also Gott hat von früher Jugend bei mir gesorgt, dass mein Ohr was hörte? Wort Gottes, Wort Gottes, Wort Gottes. Als mir einmal da der Bauch wehtat, da der Blinddarmgegend, dann kam ich an, ich muss wahrscheinlich im Krankenhaus operiert werden. War schon ein Waisenknaben mal gestorben an so einer Operation. Begreift die Angst. Dann ging ich an ein einsames Örtchen, bin niedergekniet und habe gebetet, lieber Gott, wenn du mich gesund machst, dann werde ich Missionar. Ja, gell? Also, so weiter. Ja. Dann hat aber Gott dafür gesorgt, das letzte Zeugnis, so. Mit etwa 20 Jahren, ich war noch Student, ein Nervenschock. Von dem Moment an war ich ein Psychopath von Format. Angst vor allem, Angst vor allem. Ja, Friedhof, Rosenbogen drum, da kamen noch die Leichenwagen, da bin ich davon gesprungen. Also Todesangst, Todesangst. Ja. Warum? Hat Gott nämlich auch mein Knabengebet erhört, das lautete: Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich weise werde. Ja, bei mir hat aber nur der zweite Teil eingeleuchtet vorerst. Als Bub schon mochte ich weise werden, nach dem Wort. Aber Gott hat daran gedacht, ja, bevor der Bub weise werden kann, muss er was sagen. Da muss er zuerst mal was sagen. Wissen, dass er sterben muss. Voll Todesfurcht sein. So, ja. Und dann hatte ich Ohren als eine Mitwirkende im Waisenhaus, mich als Student einlud. In Schaffhausen, in einer Krishona-Gemeinde, hat ein Mann namens so und so Borngräber, kennt ihr den Namen auch? Ja. Evangelisiert. An dem ersten Abend der Evangelisation, wo ich teilnahm, hörte, mir war sofort alles klar, was der sagte da. Und als er dann sagte, und wer jetzt sein Leben dem Herrn Jesus übergeben will, bin ich halt auch aufgestanden. So. Und was geschehen? So. Wir hatten dann eine Aussprache und siehe da, es war meine Angst da, die war wie gebrochen, aber im Grund immer noch da. Also ich bin von Haus aus ein Nervenbündel und jetzt in meiner Not, vorher ging ich zum Arzt, zitterte da und so. Und der sagte mir ja, Herr Muhl, Sie müssen einfach ruhig sein. Ich ging nach Hause, wusste Bescheid, also mir kann kein Mensch helfen, ging ins Bett, kroch unter die Decke und rief in mich hinein einfach Jesus, 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 wie ein Drehorgelmann, Jesus, Jesus, Jesus. Und was geschah? Von einem Moment zum anderen war ich die Ruhe selbst.
Halleluja.
Bravo, wer den Namen des Herrn anruft und wenn er noch so blöd und dumm wie ich, ne, dann kann der Herr sich nicht verleugnen. Bitte, funktioniert die Sache. Ja. Die Ruhe selbst. Dann wurde es immer stiller und stiller. Ich darf noch schnell weiterfahren. Ich gucke noch schnell hier, ob ich da noch etwas... Also in 2. Mose 30, Vers 22 an, ist die Darstellung, die Herstellung des heiligen Salböls genau beschrieben. Ne? Wie wichtig da die Bestandteile sind. Also was nun nochmal abschließend, was der Begriff Salbung beinhaltet in unserem Gotteswort. Das letzte Wort ist dann wieder der Anfang. Nun weiter erzählen. Dann ging ich in Schaffhausen, in den Jünglingsverein dort in der Kapelle. Ein Jüngling begleitet mich nach Hause und stellt mir die Frage. Ich war dann diplomierter Bautechniker geworden, vom Technikum Winterthur inzwischen. Und dann fragt er mich, möchtest du nicht noch weiter studieren? Hochschule? Und sag ich, ja, am Wohlenfels nicht, aber hier. Dann sagt er prompt, du, steht geschrieben, Gold und Silber sind mein, spricht der Herr. Wenn Gott will, dass du noch weiter studierst, dann... Und das hat mir auch sofort wieder eingeleuchtet. Nicht? Gut, aber es war nichts da. Nicht? Jetzt eine Stelle ist so in Zürich, hat man ein bekannter Baumeister, ein Architektenbüro genannt. Ich soll mich da mal melden an der Stelle als Bautechniker. War er. Gut, kam, wurde angenommen, angestellt als junger diplomierter Bautechniker und nach 2-3 Monaten bekomme ich vom Borngräber eine Einladung, eine Jugendkonferenz in Süddeutschland, Weingarten dort, etwas nördlich vom Bodensee. Und da hieß es drin, wo Sie Gelegenheit haben, in Jesus Christus, Ihren persönlichen Retter von Sünde und Schuld kennenzulernen, so. Und dann habe ich ihn mal wieder gesehen, kam nach Zürich, habe gesagt, ich kann doch nicht nach 2-3 Monaten damals, 1925, nicht, jetzt 10 Tage frei machen, wegen einer frommen Sache. Nicht. Dann hat der eine namens Sen, Ludwig Sen, der meiner beiden Prinzipale, mich mal am Sonntagabend nach Hause zum Abendbrot eingeladen. Er war Junggeselle und wohnte bei seiner verwitweten Schwester. Und die hat beim Abendbrot Gebet, Tischgebet gemacht. Und wie Borngräber das hört, sagt er, wenn die bei Tisch beten, weißt du was, du zeigst diesem Chef Sen einfach mal die Einladung. Gesagt, getan, wir waren allein. Er liest das, dann sagt er, oh, das freut mich jetzt, dass ich mal einen Angestellten habe, der nicht nur so materiell eingestellt ist. Aber was da steht, in Jesus Christus seinen persönlichen Retter von Sünde und Schuld kennenzulernen. Ich bin wohl Kirchenvorstand in Zollikon bei Zürich, aber mit dem weiß ich nichts anzufangen. So war es. Aber von dem Moment an war unruhig geworden. Immer wenn wir allein im Büro waren, kam er wieder zu mir, hat mir Fragen gestellt, hat dem jungen Burschen, nicht? Ich war ein Säugling in Christo. Eines Tages kommt er geladen auf mich zu, sagt so, Herr Muhl, dann sollen da so ein paar Fromme ewig selig werden und alle anderen ewig verdammt, gepeinigt. So, und jetzt? Und jetzt, du Säugling in Christo, was machst du jetzt? Da hat der treue Gott schon dafür gesorgt. Da war nämlich in Zürich von etwa 3-4 Krishona-Kapellen eine, da waren 3 Prediger, einer, ein Patriarch, wunderbar, namens Samuel Limbach. Samuel Limbach. Der hat gerade an dem Sonntag vorher, bevor der Chef mich da anbrüllte wegen den Performance, nicht, hat der gepredigt über Römer 11, Vers so und so. Und stellte sich heraus, dass der ein klares Wort der Allversöhnung gepredigt hat. Als Krishona-Prediger, stellt euch mal sowas vor. Aber der Mann hatte eine solche Vollmacht. Da wagte niemand, weder in Krishona oben noch irgendwo von Krishona Leitern oder hohen Männern, ne, dem am Zeug zu flicken. Und ich hatte damals, da gab es so kleine Senfkornbibeln, ne, hatte ich eine samt den Apokryphen noch drin, gerade in meiner Tasche. Ich nehme die hervor und will die Stelle suchen, Römer 11. Ich weiß ja heute nicht mal, was in Römer 11 Vers und so steht. Nicht? Wunder, ich öffne mein Bibelchen, gerade Römer 11, schlage ich auf und finde die Stelle. Deshalb habe ich alle unter den Unglauben des Ungehorsams eingeschlossen, auf dass ich mich aller erbarme. O Tiefe des Reichtums, wie unausforschlich, wie unausforschlich, so geht's weiter. Und dann habe ich die Stelle einfach meinem Chef unter die Nase gehalten. Da. Dann liest er das. Kein Wort geht an seinen Platz. Natürlich immer nur, wenn wir allein im Büro waren. Wenige Tage vergingen, kommt er freudestrahlend auf mich zu und sagt, Herr Muhl, jetzt habe ich es auch fassen können. Und habe als Kirchenvorstand dringend einen Erlöser gebraucht von Sünde und Schuld. So. Und von da ab, er war gerade 25 Jahre älter als ich, also mein Vater, der Zeit nach hätte er sein können. Jetzt wurde dieser Ludwig Senn als lediger alter Bursche wunderbarerweise der Onkel Ludwig meiner 9-köpfigen Familie, also 2 Eltern und 7 Kinder. Nicht? Ja, denn manchmal hat es damals in jenen Jahren hier nicht viel übrig geblieben. Gell? Und jetzt eines Tages begleitet mich der Ludwig Senn nach Hause und sagt, ja, du Arthur, möchtest du nicht noch weiter studieren? Oha. Dann wiederholte ich nur, ja, am Wohlenfels nicht, aber hier, ne? Dann sagt er, ja, die Hauptsache ist, dass du willst, das andere ist meine Sache. Und dann kam es dazu, noch Studium in München und in Stuttgart. Nicht? Und dann kam Folgendes zustande. Dann hat der Ludwig Senn, also Widmer und Senn hieß die Firma, Widmer hat die Bauleitung, das Äußere gemacht, und Senn die Zeichnungen, wunderbar, so. Und der hat dann von da ab genau gegenüber dem Steueramt alles genau angegeben. Und dann ist dem Steueramt etwas aufgefallen, ob das der andere Widmer auch wohl macht. Ne? Und haben den unter die Lupe genommen und das führte zur Trennung der beiden. Und dann gab es dann bald eine Firma, Senn und Muhl Architekten. Ja. Liebe Geschwister, also wie unser himmlischer Vater an einem weißen Knaben. Gell? Meine Großmutter hat mal gebetet, Lieber Gott, du weißt, dass der Bub keinen Vater hat, dann musst halt du sein Vater sein. Wurde das Gebet erhört. Sage ich, Halleluja, Amen. Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Amen.
Amen.
Ich habe noch was zu sagen.
Prima.
Ja, ich stehe bloß. Eins, zwei, drei. Verschiedene wunderbare Erzählungen im Neuen Testament. Hat die Maria neben der Martha einmal eine kostbare Narde zerbrochen oder Alabaster gebrochen und sie hat sein Haupt gesalbt. Und dann ein andermal war er im Hause Simon des Aussätzigen, das war auch in Bethanien. Da waren die Jünger dabei. Und irgendeine Frau kommt und die salbt ihm die Füße und trocknet sie mit dem Haaren und dann ist Schluss. Dann kommt aber das Gewaltige in Lukas 10. Jetzt, Lukas 7, 36 bis 50. Das war in Nain. Da ist ein Pharisäer, also der andere Fall, Simon der Aussätzige, da waren die Jünger dabei. Da in Nain, da waren keine Jünger dabei. Da waren also ganz verschiedene Ereignisse, wo die Bibelkritiker sagen, ja, hier steht so und da steht wieder anders, nicht wahr? Also stimmt doch nicht mit in der Bibel. Nein, es stimmt alles wunderbar, ganz genau. Ihr seht, ich habe das ganz genau nach Orden, was geschah, wer dabei war und so weiter. Aber das Wunderbarste geschehen dort, wo die große Sünderin erschien. Ja. Also, das war ein Pharisäer, der hatte wohl auch den Namen Simon, aber nicht Simon der Aussätzige. Das war in Bethanien der Aussätzige. Und der, das war in Nain, im Ort. So, der lädt ihn ein, um zu prüfen, was mit diesem Jesus da los sei. Ja, dass er wirklich ein Prophet sein könne oder von Gott gesandt. So, kaum haben sich, hat er sich zu Tisch gelegt, kommt ein Weib herein, guckt sich schnell um, sieht Jesus und sofort zu seinen Füßen und Tränen tropfen auf seine Füße. Sie erschrickt, beugt sich, trocknet mit den Haaren, ja, und dann weiß sie sich wieder nicht zu helfen. Dann küsst sie seine Füße drauf los. So. Und Simon, wenn das ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine ist in unserer Stadt. Simon, ich habe dir etwas zu sagen, Jesus. Bitte rede. Zwei Schuldner, einer schuldete 500, ein anderer 50. Beide konnten nicht bezahlen. Der Gläubiger erließ beiden alles. Welcher von den beiden wird nun den Betreffenden mehr lieben? Ja, selbstverständlich dem, der die 500 schuldig war. Simon, du hast richtig geurteilt. Sieh das Weib an. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Jetzt fährt er weiter. Ich bin hereingekommen, du hast mir kein Wasser gegeben, die Füße zu waschen. Diese hat meine Füße mit Tränen benetzt. Du hast mir keinen Kuss gegeben, als ich hereinkam. Diese hat, seitdem sie hereingekommen ist, jetzt hören wir mal gut, wir Frommen, jetzt können wir uns auch ärgern mit der frommen Gesellschaft dort. Seit sie hereingekommen ist, hat die nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Jetzt sind wir mal Zuschauer da, gell? Wissen wir es, wo wir herkommen? Und noch etwas? Ah ja. Du hast mein Haupt nicht mal mit Öl gesalbt. Und diese hat auch kostbare Narde ausgegossen, mit einer Narde meine Füße gesalbt. So. Also dann, wem viel vergeben ist, sagt Jesus, wird viel lieben. Und da konnte sich ja der Simon, der Pharisäer, was abschneiden. Ne? Offenbar war er so fromm, dass man ihm gar nichts vergeben konnte. Ne? Wie viel kann er dann lieben? Ah. Liebe Geschwister, so ist unser Gotteswort so wunderbar. Also jetzt habe ich gesprochen.
Das war noch ein schöner Nachtisch.
Ja. Danke.
Also lasst uns davon essen und nehmen. Es war doch mit noch eins, wurden nicht auch die Salbung, Könige wurden gesalbt und ein Aussätziger wurde.
Das aha. Gesalbt wurden Könige, Priester und Propheten. Jetzt gerade noch, weil der noch was zu sagen hatte, werde ich erinnert. Was würdet ihr sagen, wenn sich David selbst zum König gesalbt hätte? Was würdet ihr sagen? Schrecklich, ne? Das wäre eine Anmaßung, schrecklich, furchtbar, direkt undenkbar bei ihm. Das wäre gleichbedeutend, jetzt kommt, wie wenn wir uns selbst heiligen wollten. Zu reinigen haben wir uns selbst im Wasserbad des Wortes. Aber geheiligt werden wir. Ihr seid geheiligt durch das einmal vergossene Blut des Christus. Ihr seid geheiligt. Und überall, wo es heißt, jagt nach der Heiligung. Nein, Elberfelder hat immer unten in der Fußnote eigentlich, jagt nach dem Geheiligtsein. Dass wir von Gott aus schon in Christus aufgrund von Golgatha geheiligt sind, die Tatsache läuft uns doch immer davon wie ein Hase, der davon springt. Nicht? Dem haben wir nachzujagen, bis wir dieses Geheiligtsein wieder haben in Christo. Aber jetzt noch das letzte Wort in, was ist im 1. Thessalonischer Brief? Er selbst aber, wie geht es weiter? Der Gott des Friedens, was steht da jetzt? Er selbst, ja, kein anderer, kein heiliger Engel und Mensch. Nicht? Er selbst heilige euch durch und durch nach Geist, Seele und Leib und so weiter, sodass ihr bei der Ankunft Jesu Christi tadellos erfunden seid. Wie heißt es weiter? Er wird es auch tun. Er selbst, der Herr, heiligt uns. Und ja, da nicht selber noch was mithelfen wollen.
Das will ich auch haben.
So, jetzt musst du mich aber nicht wieder anzünden. Nicht wahr?
Was noch Vergleiche anstellen mit Buddhismus und Mohammedismus und Islam und also was. Ah. Was haben wir in Jesus Christus für ein Bollwerk? Also ich komme da nicht mit. Das ist also doch gar kein Vergleich, wenn man sich etwas einmal mit den Lehren beschäftigt und nachliest. Das, was wir in Christus haben, wie groß das ist, dass er vom Vater, vom Schöpfer hier zu uns runtergekommen ist und hat uns erlöst.
Ich habe gesagt, du sollst mich nicht mehr anzünden. Nicht?
Habe ich hinten auch schon Feuer?
Es haben wir gehört, eigenartig, die Mühewaltung Christentum mit den anderen großen Religionen zu vergleichen. Nicht? Da gibt es eine Kassette, da heißt Entstehung der Religionen. Und da ist nachgewiesen, dass nur unsere Bibel, Altes und Neues Testament, Hebräisch und Griechisch, das Offenbarungsbuch Gottes des Höchsten, des einzigen wahrhaftigen Gottes ist. Und alle Religionen, die übrigen, sind Nachahmung von solchen himmlischen Majestäten, die Gott zu Göttern erhoben hat. Bitte. Allah, der Gott des Islam, Mohammeds, ist kein Hirngespinst, sondern das ist einer der Götter. Aber ein Geschöpf, ein himmlischer Großfürst. Gott hat sie eines Tages alle zu Göttern erhoben und zu Söhnen des Höchsten, aber nur als Werk seiner Hände. Jesus Christus allein ist der einzige aus Gott gezeugte und aus Gott geborene Sohn. Und ist der Erstgeborene. Da gab es keine anderen Lebewesen, die wie er aus Gott gezeugt und aus Gott geboren waren. Aber von Gott erschaffene himmlische Majestäten, Psalm 82, hat er eines Tages wieder vor sich versammelt, nicht wie bei Hiob an dem Tage, Gott hat die Söhne Gottes sich versammelten vor Jehova, da kam dort auch der Satan, Hitten, sagte er, ich erkläre euch alle zu Göttern und jeden einzelnen von euch als ein Gott in dem Bereich des Regierungsbezirkes, den ich euch zugeteilt habe, im Weltall oder auf der Erde. Bitte, hat Israel auch einen Engelfürsten als verantwortlichen Chef von Gott eingesetzt? Den kennen wir mit Namen, Michael. Wie steht es mit Gabriel? Wie steht es mit dem Engelfürsten der Meder und Perser? Wie steht es mit dem Engelfürsten von Griechenland? Bitte. Das sind die Götter, die es Gott dem Höchsten nachgemacht haben und haben die ihnen, ihr unterstellt, das ihnen unterstellte Volk auf der Erde, auch einen Menschen ausgewählt, wie Allah, einer dieser Götter, hat den Mohammed ausgewählt. Und was Gott mit Mose gemacht hat, hat der Allah mit Mohammed gemacht. Nicht? Nur großer Unterschied, einer ist der wahrhaftige, einzige, wahrhaftige und der andere ist der einzige, wahrhaftige, gezeugte Sohn. Und alle anderen sind vor Gott nur sogenannte Götter und sogenannte Söhne des Höchsten, Werke seiner Hände. Also alle Religionen sind nur Produkte von Geschöpfen, majestätischen Geschöpfen. Und nur unsere Bibel ist das Werk des einzig wahrhaftigen Gottes. Das war noch gut.
Ja, danke. Und ich hoffe, dass der Abend uns darin auch weitergeführt hat und gefestigt hat. Wir singen gemeinsam Lieder.